manchmal mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate in einem Ort verbringen, so wie diesem hier im Kloster, und dann sich hinausbegibt in die Welt per Zug oder sonst irgendwie in den öffentlichen Bereich, dann geschieht es mir manchmal, dass ich denke, was gucken die mich alle so an? Also wenn man es einfach gewohnt ist, dass man eben mit Gleichgesinnten zusammen lebt, die genauso seltsam aussehen wie man selbst, dann hat man sich irgendwann so daran gewöhnt, dass man sich gar nicht vorstellen, dass es noch andere Leute gibt, die ganz anders aussehen. Also die natürlich von der Anzahl her in der Überzahl sind, die Mehrheit repräsentieren. Aber nichtsdestotrotz, ne, so unsere Wahrnehmung und so Eindrücke, wie wir uns selbst wahrnehmen, vor allen Dingen, haben sehr viel damit zu tun, in welchem Umfeld wir uns befinden. Natürlich, das gibt sich sehr schnell. Geschieht mir ja nicht immer auf so eine extreme Art, aber eben nach längeren Perioden, eben in einem geschlossenen Rahmen, könnte man sagen, wie dieses Kloster es ja auch ist. Demnächst wird das so sein, sind wir 3 Monate hier und gehen quasi nicht weg. Und dann fährt man irgendwann im April dann mal wieder runter nach Bern oder Zürich und denkt, was gucken die alles? Ist irgendwas mit mir? Ist natürlich überhaupt nichts mit mir, ich bin ganz normal. Aber sich dann auch wichtig, sich dann bewusst zu machen, dass natürlich, es geht nicht um meine Person, es geht nicht um mich, sondern es geht um das, was ich repräsentiere. Natürlich ist vielleicht das, was ursprünglich beabsichtigt war, um diese Lebensform eines Mönchs oder eben auch einer Nonne. Beim Nonnen ist es meistens noch eindrücklicher, da gucken die Leute noch mehr. Wenn eine Frau sich die Haare schert und mit so Roben rumläuft, ne, dann ist das noch mehr ein Hingucker sozusagen. Ursprünglich durchaus ist eine sehr deutliche Absicht mit verbunden gewesen, ne, diese Tracht und auch die Frisur oder die Abwesenheit einer Frisur, sagen wir mal lieber. Warum das eingerichtet worden ist. Das ist ein klares Zeichen gewesen der Abwendung von der Welt, ne, was wir als Welt bezeichnen. Und eine klare Hinwendung, klare Ansage an sich selbst und auch natürlich an die Umwelt, dass man sich für eben den spirituellen Weg entschieden hat in dieser Form. Natürlich auch eine gewisse Entschiedenheit mit ausgedrückt wird. Ich sage manchmal auch, oder denke vielmehr, dass natürlich so in so eine Aufmachung auch ein gewisser Archetyp ist, ne, für die Menschen natürlich, die für Wahrnehmung von Archetypen empfänglich sind. Das sind natürlich nicht alle. Manche Leute haben ihre sehr persönlichen Filter. Wer religionsgeschädigt ist, der hat natürlich eine bestimmte Art von Filter, wenn man jemanden sieht auf der Straße, der irgendetwas Religiöses oder Spirituelles repräsentiert. Aber wenn man offen ist und vielleicht weniger vorbelastet ist, dass man auch so diese, man könnte sagen, das archetypische Signal sieht eines Renunciates, sagt man auf Englisch, jemand, der also sich abgewendet hat von weltlichen Dingen, von weltlichem Bemühen, weltlichem Streben. Und das ist es, was diese Form repräsentiert. Wenn nämlich was ein Mönchsfreund von mir, der ist mal mit dem Flugzeug irgendwie, er lebt in England, irgendwo ist er umgestiegen, ich glaube, es war irgendwo in Südeuropa, und musste auf einen Anschlussflug warten, und plötzlich kommt in so einer großen, da sind ja immer diese großen Shopping-Malls jetzt in den Flughäfen, kommt plötzlich aus so einem Laden eine Frau rausgestürzt, richtig auf ihn zugerannt, mit knallrotem Kleid, also ziemlich aufgemacht. Und sehr direkt eben, auch wie das wahrscheinlich in der Schweiz ja nicht passieren würde, und sagt, was sind Sie denn, was machen Sie denn hier? Ne, irgendwie auch so ein bisschen bestürzt, ne, weil sie sowas noch nicht gesehen. Und ich sage, ich bin buddhistischer Mönch, ich warte hier auf meinen Anschlussflug. Wer sind Sie denn, was machen Sie denn hier? Also ich bin Verkäufer und ich verkaufe Samsara da hinten in dem Laden. Und ich erinnere mich, ich habe diese Anekdote immer benutzt, um eben so darauf hinzuweisen, ne? Es passt natürlich wunderbar, ne? In dieser Gegensätzlichkeit, ne? Einer Verkäuferin in ziemlich aufgetakelt, die Samsara verkauft. Also ein Parfüm ist das, habe ich mir sagen lassen. Und dann der buddhistische Mönch, der genau das Gegenteil verkauft. Oder eigentlich gar nichts verkauft oder verkaufen will, sondern einfach durch anhand seiner Aufmachung eigentlich genau die Gegenrichtung repräsentiert. Weg von Samsara. Raus aus Samsara, sagen manchmal auch Leute. Und ich denke, ich erzähle das, weil ich heute eigentlich so also am ersten Abend immer sehr gerne über das Thema spreche, der Motivation, der Intention, warum man überhaupt einen spirituellen Pfad auf sich nimmt, so etwas tut, egal jetzt ob Mönch, Nonne oder männlicher oder weiblicher Mensch im Laienleben. Was führt uns dahin, ne? Oder was hat euch dahin geführt? Wahrscheinlich kriegen wir sehr viele unterschiedliche Meldungen, wenn wir jetzt mal reinfragen würden, was der Auslöser war, was hat euch dazu gebracht, euch überhaupt für so etwas zu interessieren. Ne? Denn es ist nicht selbstverständlich. Es gibt so viele Menschen, die da absolut keine Antennen für haben, die wirklich das völlig auch unrelevant finden, völlig unsinnig, unwichtig. Warum sollte man sowas tun? Und damit ist jetzt nicht unbedingt jetzt ein Klosterleben gemeint, sondern überhaupt sich dafür interessieren, auch als nicht klösterlicher Mensch. Nun, die Menschen werden ihre Gründe haben, warum sie sich eben auf andere Dinge ausrichten. Der Buddha sprach sehr oft in einigen Lehrreden von den sogenannten acht weltlichen Phänomenen, in denen die meisten Leute so mehr oder weniger hin und her pendeln und schwanken und Orientierung suchen. Das ist glücklich sein oder unglücklich sein, das ist Lob und Tadel, das ist Ruhm und Verruf oder schlechtes Ansehen. Und dann ist es, noch zwei.
Noch Erfolg?
Lob und Tadel. Lob und Tadel. Naja, das sind so Pakete, die manchmal so angeboten werden, so als Reflexionsrahmen, ne, diese acht weltlichen Phänomene. Ne, man sucht natürlich gemeinhin nach Glück und versucht unglücklich sein zu vermeiden. Man sucht nach Anerkennung, Bestätigung durch andere Menschen. Man versucht zu vermeiden, dass man getadelt wird oder abgewertet wird, wenn es noch schlimmer kommt. Ne. Man ist um seine Reputation bemüht, will vielleicht sogar berühmt werden, ne? Möchte gerne mehr als nur die normale Anerkennung, wollen natürlich auf keinen Fall in Verruf geraten, andere Menschen schlecht über einen reden und so weiter und so fort. Aber natürlich im Leben der meisten Menschen ist es vielleicht etwas, für die meisten ist es vielleicht etwas zu vereinfacht ausgedrückt, aber worauf diese acht Aspekte eben hindeuten, ist eben so das Gefangensein im Weltlichen, der weltlichen Orientierung. Man also nur innerhalb eines sehr begrenzten Rahmens funktioniert. So eine begrenzte Form von Glück und unglücklich sein, so zwischen Unglück vermeiden, Unglück anstreben, begrenzte Form der Erfüllung natürlich auch geht. In einer der Belehrungen geht es darum, wo darüber gesprochen wird, wie man überhaupt den Geist, den menschlichen Geist zur Spiritualität, zur spirituellen Orientierung hinführen kann, was effektiv ist dabei. Und das sind vier Aspekte. Das ist einmal die Reflexion über unsere kostbare Menschengeburt, dass wir als Menschen geboren sind. Das ist die Reflexion über Tod und Vergänglichkeit. Dann die dritte Reflexion hat zu tun mit Ursache und Wirkung, Karma und Vipaka, also das, was wir wirken und die Effekte davon. Und dann das vierte ist eben der Bereich von Samsara, den ich eben kurz angesprochen habe. Und diese vier Dinge sind so quasi Überlegungen, Reflexionen, Kontemplation, die den Geist, wenn man das bis zu eine gewisse Tiefe bringt, ziemlich schnell dann sehen lassen kann und durchschauen lassen kann, die Haltlosigkeit von oberflächlichen, weltlichen Beschäftigungen und Orientierungen im Leben. Natürlich gibt es sehr oft Menschen, die auf andere Art und Weise zum spirituellen Leben kommen. Es gibt Menschen, die sich, wo der spirituelle Weg nur eine weitere Variante ihres Aufpolierens ihrer wunderbaren Persönlichkeit ist, eine Art Ego-Trip, ne, wo sie noch eins draufsetzen, um irgendwie als besonderer Mensch zu erscheinen, sich zu präsentieren, als jemand, der jetzt auch noch spirituell sehr gewieft ist und sich irgendwie überlegen fühlen kann gegenüber den anderen, die das nicht sind oder das vielleicht noch nicht entdeckt haben und in der Meditation noch nicht so weit vorangekommen sind. So etwas gibt es bisweilen. Was noch verbreiteter ist als vielleicht das, ist die Spiritualität zu benutzen als eine Art Vermeidungsstrategie. Im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck Spiritual Bypassing, wo man also Spiritualität, in diesem Zusammenhang natürlich die Buddha-Lehre, Buddha-Dhamma benutzt, um an den eigentlichen Themen sich vorbeizuschleichen sozusagen. Wo man dazu könnte zum Beispiel gehören, wenn man die Orientierung hat oder die Vorstellung hat, dass man nur vielleicht die rechte Methode sich aneignen bräuchte, um dann eben über alle Unpässlichkeiten, über alles Dukkha, über alles Leidhafte, Stresshafte hinaus zu gelangen. Dazu könnten zum Beispiel dienen bestimmte Meditationen, die sehr anstreben, sehr konzentrierte Zustände zu erreichen, wo also unser Geist zugegebenermaßen wunderbare Erfahrungen machen kann und wir sehr erhabene Zustände reinkommen können. Und richtig angewandt ist es natürlich wunderbar, ne? Kann es ein Sprungbrett sein für tiefere Kontemplationen. Aber wenn es eben Selbstzweck wird, dann könnte es durchaus auch im Dienste stehen, dieses Spiritual Bypassing, dieses sich vorbeimogeln an Themen, die wir uns eigentlich vielleicht sehr direkt und sehr, was könnte man sagen, konfrontativ anschauen sollten. Manchmal wäre vielleicht, bevor man überhaupt anfängt, sich mit Meditation zu beschäftigen, eine gesunde Form der Therapie, der therapeutischen Betreuung so angebracht. Ne? Kann durchaus sein. Manchen Menschen hat man den Eindruck, wenn also die Meditation diese Funktion einnimmt, sich vorbei zu der Verleugnung oder der Verneinung des Nicht-Sehen-Wollens und sich in irgendwelche Zustände hineinzuflüchten, dann könnte ein guter spiritueller Freund, eine gute spirituelle Freundin vielleicht die Funktion haben, diese Person darauf aufmerksam zu machen. Wofür läufst du eigentlich weg? Was vermeidest du eigentlich? Was möchtest du nicht fühlen? Was möchtest du nicht anerkennen? Was möchtest du nicht sehen? Was oft eben genau für andere Menschen so deutlich sichtbar ist. Sehr oft sehen wir eben die Dinge, die bei anderen Menschen nicht ganz im Lot sind, sehr deutlich. Aber wir sehen den, wie es so schön heißt, den Balken in unserem eigenen Auge nicht. Den übersieht man sehr gern. Und also das sind so Dinge, die durchaus vielleicht jeder Einzelne sich fragen könnte. Es muss auch nicht immer unbedingt so extrem sein, wie es jetzt ist. Es ist jetzt natürlich alles vielleicht ein bisschen überzogen dargestellt, um es deutlich zu machen. Diese verschiedenen Formen der Vermeidung oder auch des Polierens der eigenen goldenen Aura, des eigenen Egos, das kann durchaus sehr subtile Formen annehmen, dass man es gar nicht so schnell entdeckt. Und das ist nicht schlimm, das kann passieren. Passiert in den besten Familien. Wichtig ist nur, die Bereitschaft zu haben, eben über die Begrenzung des Egos, der Selbstbezogenheit, der Egozentrik hinausgehen zu wollen. Also diese Absicht stehen zu haben. Und im achtfachen Pfad, viele von euch sind in diesem acht Pfadgliedern begegnet, gibt es das zweite Pfadglied, da geht es um die rechte Gesinnung. Das ist eines der Weisheitsglieder. Und die rechte Gesinnung besteht aus einer Grundhaltung des Wohlwollens, des Mitgefühls Und dann als drittes kommt dann die Tugend Nekama Paramita. Das ist schlicht übersetzt der Verzicht oder sogar die Entsagung. Und man könnte natürlich das so verstehen, dass es etwas ist, was äußere Entsagung ist, also dass man einen entsagenden Lebensstil führt, wie es eben Asketen oder klösterliche Menschen verkörpern. Aber eigentlich, worauf dieses Nekama in diesem Zusammenhang hindeutet, ist Entsagen jeglicher egoischer Impulse, jeglicher Egozentrik. Verzichten also den egozentrischen, egoischen Impulsen weiterhin nachzufolgen. Das ist eine Gesinnung, eine Intention auch. Deswegen sagt man auch nicht nur rechte Gesinnung, sondern auch rechtes Denken und rechte Intention. Ich sage manchmal auch ganz gerne rechte Orientierung. Denn wenn wir uns das klar machen, ja, wir wollen, unsere Intention ist, vom Mitgefühl her zu agieren, wenn wir Leid in uns selbst und um uns herum registrieren. Unsere Intention ist ebenfalls, vom Wohlwollen herzukommen, ebenfalls. Und es fängt immer bei Nummer 1 an, zunächst einmal. Wenn ich nicht in der Lage bin, das Wohlwollen in meinem eigenen, für mich selbst, in meinem eigenen Herzen in Betracht zu ziehen und mich damit sozusagen zu beschenken, dann ist es sehr schwierig, das nach außen zu richten. Und dann eben die Intention oder die Orientierung jeglicher Egozentrik, auf jegliche Egozentrik und egoisches Verhalten zu verzichten. Das ist zugegebenermaßen eine Absichtserklärung. Und wie ich gestern, glaube ich, auch schon angedeutet habe, oft ist es so, wenn wir eine Absichtserklärung machen an das Universum, dass dann eine Antwort zurückkommt, oft in Form eben einer Herausforderung. Ne? Wenn wir eine klare Ansage machen, dann fragt uns das Universum zurück, na, meinst du das wirklich ernst? Möchtest du das wirklich tun? Bist du dir bewusst, was das für Konsequenzen hat, wenn du solche Ansagen machst? Und dann, gut, dann werden wir sehr demütig und sagen, ja, ja, ja. Und, oder wir sind vielleicht eher der forsche Typ und ja, ich lasse mich durch nichts erschüttern. Ich kenne deine Stimme, Mara. Wir identifizieren das sofort als die Stimme von Mara, die Verkörperung der Täuschung. Das können wir tun und je nach Charakter vielleicht auch. Und möchte mich nicht jetzt entscheiden, welche Stimme irgendwie die bessere ist oder die förderliche oder die effektivere am Ende. Ich denke, das kommt ganz drauf an. Aber trotzdem diese Gesinnung, diese Orientierung zu nehmen und diesen drei Aspekten, sich das bewusst zu machen, was das in letzter Konsequenz auch bedeutet für uns, für unseren Lebensstil, ist sehr wertvoll. Und nicht umsonst steht das eben als zweites Pfadlied ziemlich vorne dran, zusammen mit der rechten Gesinnung, der rechten Anschauung, der rechten Sichtweise. Und eben jetzt zurückzukommen auf diese vier Bereiche, die empfohlen werden, um uns eben, wenn wir uns dann, also bevor wir uns für den spirituellen Pfad entschieden haben, ne, dieses jetzt ist ja schon, wenn wir jetzt uns mit der rechten Gesinnung beschäftigen, dann sind wir praktisch schon irgendwo stimuliert und suchen eben nach einer geeigneten Orientierung für unseren spirituellen Pfad. Aber bevor das überhaupt geschieht, ne, da kommen diese anderen vier Betrachtungen auf den Plan. Und die Betrachtung der kostbaren Menschengeburt ist eine interessante Sache, weil man sich normalerweise gar keine großen Gedanken darüber macht. Man nimmt das einfach als selbstverständlich in. Ne? Man hat sich sehr lang gewöhnt, dass man diesen Körper mit herumschleppt. Und auch, dass man sieht andere Wesen, die genau dasselbe Schicksal haben, eine große Selbstverständlichkeit. Aber man spricht eben in buddhistischen Schriften sehr oft davon, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass menschliche Geburt gar nicht so leicht zu erlangen ist. Sondern dass es natürlich von allen möglichen komplexen Zusammenhängen abhängt. Um es ganz kurz zu machen, dass es vom Karmischen, vom Karma abhängt, wann, wie, wo und warum genau wir in dieser Form erscheinen. Und dass es keine Garantie gibt, dass also jetzt unbedingt das in der nächsten Runde auch wieder so sein muss. Kann sein. Wir könnten durchaus gute Grundlage dafür legen, wenn wir also unser Geschäft in diesem Leben noch nicht beenden, dass dann im nächsten Leben wir wiederum eben eine Geburt haben wo spirituelle Entwicklung, spiritueller Fortschritt möglich ist. Denn das ist eben genau das Kostbare an menschlicher Geburt. Das ist nicht einfach nur diesen Körper zu haben mit Verdauungsorganen und so weiter und ein Sensorium an Sinnesapparaten, die uns ein gewisses Maß an Glück und Wohlbefinden bescheren können, ich sage betont ein gewisses Maß, innerhalb eben deren Beschränkungen. Aber wenn es allein darauf beschränkt wäre, dann könnte man nicht unbedingt die Geburt als kostbar bezeichnen. Das ist ziemlich, sagen wir mal, mondäne Angelegenheit. Das Kostbare liegt eben darin, dass wir in diesem Leben die Möglichkeit haben, aufgrund unserer geistigen Ausrüstung und Ausstattung über die Begrenztheit, die im menschlichen Leben eben auch wiederum gleichzeitig innewohnt, hinauszugehen. Also eben diese Orientierung zu haben, die den Impulsen, den Orientierungen, die gemeinhin der Mensch, der also vollkommen versagt ist in Ignoranz, in Verblendung, in dieser Mensch verfolgt, darüber hinauszugehen. Und dafür steht eben nicht nur die buddhistische Lehre, es gibt auch andere spirituelle Lehren, die darauf hinweisen, aber die buddhistische Lehre macht es explizit. Und dies ist eine kostbare Chance. Und die ist nicht selbstverständlich. Und es gibt bestimmte förderliche Bedingungen auch. Zum Beispiel, wenn man als Mensch in einem Zeitalter geboren wird, wo man Zugang hat zu Weisheitslehren, wo man also Zugang hat zu Lehren, die benutzt werden können, eben über diese Beschränkungen hinauszugehen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Manchmal spricht man, wenn man so in den kosmologischen Seiten der buddhistischen Lehre blättert, kommt man in diese unglaublichen Zeiträume, ne, wo es auch eben dunkle Zeitalter gibt, wo so etwas nicht zur Verfügung steht, wo die Wesen also noch viel mehr leiden, wie sie es jetzt schon tun. Ne. Wir leben scheinbar in einem relativ noch förderlichen Phase. Ne. Die Möglichkeiten, also Zugang zu haben zu Weisheitslehren, sind vorhanden. Man muss sich nur ein bisschen umschauen. Ne. Heutzutage geht das ja mit einem Klick. Ja, und wir sind da, können uns orientieren, was alles im Angebot steht. Vielleicht wiederum lauert da eine neue Gefahr, wenn es zu leicht ist. Ne? Aber es ist da, es ist verfügbar und wir brauchen nur eben uns zu entschließen und können dann unmittelbar uns auf den Weg machen. Dann der zweite Aspekt hat mit unserer Endlichkeit zu tun. Ne? Auf der einen Seite die kostbare Menschengeburt, dass wir hier erscheinen. Mit dieser Ausrüstung und dann auf der anderen Seite Tod und Vergänglichkeit. Das ist ein Thema, denke ich, was für uns als Menschen, die eben wirklich sich nicht nur darauf begrenzen, ne, aus diesem einen Leben alles rauszuhauen, was drin ist und uns um nichts weiteres zu kümmern, was durchaus ein sehr lohnenswertes Kontemplationsobjekt sein kann. Der Buddha nannte das Maranasati, das ist dieses Wörtchen Sati wieder, die Achtsamkeit in Bezug auf Tod, ein viel betontes Meditationsobjekt oder Subjekt, wenn man so will. Vor allen Dingen in asiatischen Klöstern hat man oft die Möglichkeit, dass uns einem sehr hautnah nahegebracht wird, dass man also zum Beispiel die verschiedenen veränderlichen Stadien betrachten kann, die menschliche Körper durchlaufen, nachdem sie eben ans Ende des Lebens gelangt sind, wo einen dann so kleine Schockwellen erreichen, wo wir dann regelrecht ernüchtert werden können angesichts der Verblendung und des Nicht-Sehen-Wollens oder Nicht-Sehen-Könnens der Realitäten unseres Lebens. Ne? Denn das gehört auch dazu. Das Leben ist nicht nur das, was wir jetzt hier vor uns sehen, wo 28, 29 funktionierende Körper vor uns sitzen, oder relativ gut funktionierende Körper vor uns sitzen, sondern das Leben hat auch die andere Seite. Leben und Tod in dem Sinne gehören zusammen. Und vor allen Dingen für Menschen, die in der spirituellen Praxis unterwegs sind, ist gerade diese andere Seite höchst interessant. Denn solange wir uns nicht dafür interessieren, nicht dafür öffnen, sind wir mit ziemlicher Sicherheit bestimmt von Ängsten, von Furcht unserer Endlichkeit, die Angst vor dem Tod, ist etwas, was natürlich eine sehr menschliche Sache ist. Wer möchte nicht ewig existieren, wenn man einfach mal so plump fragen würde? Oder wie es oft so gesagt wird, jeder in Bezug auf das Alter und jeder Mensch möchte gerne so alt werden wie möglich. Und selbst wenn wir 80 sind oder so, müssen immer noch älter werden. Aber wenn es dann irgendwie dahin kommt, dass man wirklich ein hohes Alter erreicht, wenn man wirklich dahin, wenn man 90 wird und 95, soll immer noch weitergehen, obwohl man vielleicht die Endlichkeit gesehen hat und gesagt hat, gut, vielleicht mit 80 oder 85 sollte genug sein. Aber ist man dann da, dann soll es noch weitergehen. Menschen kennen nicht genug und sehr oft eben aus dem verständlichen Eindrücken der Angst oder vielleicht auch Verlust vor die Verlustgefühle vor seinen Angehörigen und so weiter, dass man es nicht aufgeben möchte, sondern weiter damit verbunden sein möchte. Allerdings gibt es Menschen, die auch, das ist natürlich auch manchmal durchaus Realität, die von sich aus irgendwann auf ganz natürliche Art und Weise das Gefühl bekommen, es reicht, es ist genug. Und vielleicht das Leben so mühsam wird, den Körper noch herumzuschleppen und die Krankheiten, die kommen und die Unpässlichkeiten, dass man dann sagt, es ist genug, es reicht. Und heute machen sich viele Leute auch darüber natürlich Gedanken, wie man diesen Prozess abkürzen kann, vielleicht vorher schon selbst eingreifen kann, dass es nicht bis an ein natürliches Ende kommt. Da treten natürlich dann wieder interessante Themen auf für die Betrachtung, wenn wir uns solche Möglichkeiten vor Augen führen. Aber in diesem Zusammenhang, im buddhistischen Zusammenhang, im Buddha-Dhamma, benutzen wir eben Tod und Vergänglichkeit wieder als Kontemplationsthemen. Jetzt noch, wo wir recht gut funktionieren, wir können nachdenken, wir können kontemplieren, wir können auch in uns hineinfühlen, was das mit uns macht, wenn wir dieses Thema an uns heranlassen. Und vielleicht ist es ganz gut, einfach mal proaktiv zu sein. Hier in unserer Kultur werden wir so fast schon zwanghaft entfernt gehalten von diesem Thema, dann durchaus mal darauf zuzugehen und sagen, versuche mal, wenn ich die Möglichkeit bekomme, diesem Thema direkt zu begegnen, also wenn irgendwo eine Möglichkeit besteht, dem Tod Angesicht zu begegnen. In unserem Kloster in Amaravati in England gibt es eine Chapel of Rest. Als wir im Mai eine große Versammlung hatten von Ordensmitgliedern, wurde gerade eine Frau eingeliefert, die Mutter von einem Unterstützer des Klosters. Das war eine sehr kraftvolle Präsenz, direkt hinter dem Buddha-Schrein im großen Tempel in Amaravati. Diese Chapel of Rest, da ist ein wunderschöner Buddha in der liegenden Haltung in Glas eingraviert. Und darunter war diese Frau aufbewahrt. Und mehrere Tage lang, man konnte da schon die verschiedenen Stadien beobachten, was mit dem Körper geschieht, wenn also die Lebenskraft, die Lebensenergie aus dem Körper entwichen ist. Und man merkt oft, dass man oft so impulsiv so ein Zögern hat oder am liebsten wieder kehrt machen möchte und rausgehen möchte. Macht es dann doch nicht. Jemand, der wirklich sich mit diesem Thema beschäftigt, der merkt diesen Impuls. Wenn es nur nach meinem Wohlfühl, wenn es nur nach einem Feel-Good-Faktor geht, dann gehe ich raus und fange ein nettes Gespräch an mit einem meiner Ordensbrüder oder mache sonst irgendetwas Erbauliches, aber schaue da nicht hin. Aber natürlich, man ist sich mittlerweile über solche Impulse bewusst und sage, nein, das ist jetzt angesagt, das ist eine wunderbare Einladung, jetzt bleib einfach mal stehen. Verbringe ein bisschen Zeit, meditiere vielleicht sogar in der Gegenwart dieses toten Körpers und beobachte, was für Gefühle ausgelöst werden. Und das ist sehr wertvoll. Auf diese Art und Weise machen wir uns vertraut mit Gefühlen, Emotionen vielleicht sogar, wo wir normalerweise so gar keinen Zugang zu hätten. Erst wenn es eben irgendwie, wenn wir gar nicht ausweichen können, wenn es irgendwie zwangsläufig vielleicht eine nahe Person aus unserem Verwandtenkreis oder so, Bekanntenkreis betrifft, oder natürlich, wenn es uns selbst betrifft, dann gibt es keinen Weg dran vorbei. Also das ist auch eine sehr machtvolle Betrachtung, um den Geist eben von so den Anhaftungen und den Investitionen in vergängliches, weltliches Leben etwas zu lockern, eben die Perspektive zu erweitern, das gehört auch dazu. Irgendwann kommt das für mich auch auf den Plan. Wir wissen es nicht genau, wann es sein wird, aber dass es so sein wird, das wissen wir. Ja, hier oben wissen wir das. Ne? Und wenn wir es dann bezeugen, Angesicht zu Angesicht, dann wird das Wissen so langsam allmählich hier etabliert. Ne? Dann ist es nicht nur einfach der Gedanke, sondern es kommt wirklich zu Hause an. Ne? Es betrifft unser Herz. Und bestimmte Gefühlseindrücke werden dann ausgelöst. Und dann vertieft sich das Verständnis dafür, für diesen Zusammenhang und auch die Akzeptanz dessen. Ne? Es vergrößert sich der Aspekt der Akzeptanz, dass das einfach Teil unseres Daseins ist. Leben und Tod sind nur zwei Seiten, ne, von einer Geschichte, die zusammengehört. Geboren werden und sterben gehört zusammen. Ne? So, der Kreislauf von Samsara, der Daseinskreislauf, ist der Kreislauf von Geburten, Existenzen, Sterben, Tod und so weiter. Und so dann wieder eine neue Runde. So wird es jedenfalls in der buddhistischen Lehre immer wieder erklärt, der große Daseinskreislauf, dem wir alle ausgesetzt sind. Und natürlich spricht man immer davon, von den vielen Tränen, die wir vergossen haben in diesem riesen Daseinskreislauf, dass es mehr Tränen sind, als die vier Ozeane Wasser enthalten. Man trägt dann gerne so ein bisschen Blick auf in den Bildern und Gleichnissen, die benutzt werden. Ich finde das gar nicht so schlecht, ne? Dieses Bildhafte, sich einfach bewusst zu machen, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit es nicht das erste Mal ist, dass wir in diesem Dasein mit allen möglichen Dingen zu ringen haben und mit allen möglichen Eindrücken, die uns das Leben beschert, zu leiden haben. Und dann aber haben wir den dritten Aspekt, der ebenfalls sehr lohnenswert ist zu betrachten, der eben durchaus auch aus den ersten beiden hervorgehen kann, Kamma und Vipaka, also unser Wirken. Kamma, also im buddhistischen Kontext, ist das Wirken, denn das Wirken, was einer Absicht unterliegt. Kamma ist immer Wirken auf der Basis einer Intention, einer Absicht und dann mit dem entsprechenden Ergebnis, entsprechenden Resultat. In der buddhistischen Lehre wird einfach davon gegangen, es ist eine, quasi man könnte sagen, Naturgesetz, ne? Bestimmte heilsames Wirken, Handeln mit Sprache und Körper und auch mit Geist hat eben entsprechende Resultate, Wirkungen und Unheilsames ebenso. Und sich eben bewusst zu machen, dass es doch vielleicht angemessen wäre, eben diese heilsame Orientierung einzunehmen, die unser Wirken eben von Intentionen bestimmen zu lassen, die eben auf der Basis von Wohlwollen, Mitgefühl sind, ne? Die Gesinnung, die am Anfang erwähnt worden ist, die rechte Gesinnung, dass dann also auch die entsprechenden Ergebnisse schon in diesem Leben für uns förderlich sind, dass sich unser Herz nicht nur öffnet, sondern auch leichter wird und dass wir eher in der Lage sind, mehr und mehr in der Lage sind, Verständnis zu entwickeln für die Dynamiken in unserem Leben, die Komplexitäten sogar. Manchmal wissen wir natürlich nicht, warum wir irgendwie bestimmte Dinge gerade erleben, die wir erleben. Und müßig darüber nachzudenken, vor allen Dingen die Warum-Frage zu stellen. Warum ausgerechnet mir jetzt? Warum kriege ich diese komische Krankheit? Warum habe ich jetzt Krebs oder einen Tumor im Gehirn oder so? Oder andere Unpässlichkeiten. Ne? Oft ist das eine der ersten Reaktionen, die Menschen haben. Ja, warum nicht? Du bist geboren. Wenn du geboren wirst, musst du mit solchen Sachen rechnen. Ist doch ganz natürlich, oder? Aber das sind so diese einfach irrationalen, unmittelbaren Reaktionen, die wir haben. Und das ist ganz verständlich und menschlich. Und hoffentlich ist es nur eben der Anfangsimpuls. Wir sagen uns dann, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Oder vielleicht hilft uns jemand, das darauf hinzuweisen, dass das Teil unseres Schicksals ist, sozusagen, ne? Oder vielleicht besser unseres Schaffsals, wenn man es dahin gebracht hat, dass man geboren wird. Da muss man sich nicht wundern, dass dann eben Bedingungen entstehen, die dazu beitragen, dass man auch das Ende dieser Geburt, dieses Daseins erlebt. Ne? Irgendwas muss dazu führen. Aber eben der Schock, ne? Wenn es einen unbedarft betrifft, ist oft groß. Und zunächst einmal geht es in die Verneinung, Verleugnung, in den Widerstand. Aber dass sich vertraut machen mit diesem Thema und auch die Wirkungsweisen, die zu verstehen, denen wir unterliegen, also die Gesetzmäßigkeiten, die wir unterliegen in diesem Daseinskreislauf, das kann uns wirklich helfen, dann ziemlich schnell auf einen Nenner zu kommen, von wo aus wir die ganze Geschichte mit sehr viel mehr Gelassenheit und Entspanntheit begegnen können. Letztendlich natürlich, die buddhistische Lehre weist darauf hin, dass wir zunächst abzuwägen haben zwischen heilsamem Wirken und unheilsamem Wirken, uns in die Lage zu versetzen, zu unterscheiden zu können überhaupt, was ist eigentlich förderlich, was ist heilsam, was ist unheilsam. Wenn man nur impulshaft reagiert und agiert im Leben, nur aufgrund der eigenen Bedingtheiten und der Beschränktheiten, der eigenen Konditionierung, dann sieht man das nicht, man wundert sich, warum, ne, das Leben in eine Sackgasse führt oder warum passiert mir das ausgerechnet? Immer wieder. Und eben vielleicht, anstatt die Warum-Frage zu stellen, ist vielleicht besser, sich zu lernen, sich im Leben zu beobachten, sich zu betrachten, Achtsamkeit zu haben, auf das eigene Wirken mit Körper, Rede und Geist. Vor allen Dingen dann der Geist. Da geht es ja dann letztendlich hin. Ich habe schon erwähnt, wir fangen mit der Ethik an, um den äußeren Rahmen zu haben, um uns sozusagen zu halten gewisser Boundaries, gewisser Grenzen. Und dann kommen die Methodiken, Übungen, die uns unser Werkzeug schärfen, verfeinern, sodass unser Blick genauer wird, präziser wird. Und dann geht es eben dahin in den Geist hinein, wo wir die Dinge betrachten, die Impulse betrachten, die in unserem Geist entstehen. Und je achtsamer wir sind, desto bewusster wir sind, desto eher sind wir auch in der Lage und schneller sind wir in der Lage, die Wahl zu uns zu entscheiden und eine Wahl zu treffen. Zu sagen, oh, jetzt bewege ich mich etwas sehr Starkes. Ne? Ich merke, wie mir die Wut hochkommt. Und ich habe keine Angst vor der Wut, zum Beispiel. Ne? Diese Emotion nehmen. Viele Menschen haben entweder Angst davor oder sie lassen es gleich raus. Das sind die beiden leichtesten Reaktionen. Aber es gibt auch einen anderen. Ne? Also wenn man sich einfach bewusst macht, wenn solche starken Gefühle kommen, sie einfach durchaus sich zu trauen, die zu fühlen in ihrer Ganzheit, in ihrer Wucht, in ihrer Kraft, ohne eben mit Angst, Verspannung, Verkrampfung, Widerstand eben zu reagieren oder eben einfach die ganze Sache in die Weltgeschichte zu entlassen und dann eben einen Flurschaden anzurichten. Und es gibt diesen mittleren Weg, wo wir mit Sati, mit Achtsamkeit wirklich dabei sein können, uns bewusst machen können, auch der intensivsten Eindrücke, intensivsten Emotionen. Und wir sind nicht Opfer davon. Wir sind nicht darin gefangen. Wir müssen vielleicht ein paar Mal tief atmen und das ist auch heftig jetzt. Aber ne, wenn wir so sprechen und so das annehmen können, dann sind wir sind in dem Moment nicht gefangen. Ne? Wir geben zu, ja, das ist schwierig, ist nicht leicht. Niemand sagt, dass es leicht ist, mit negativen, heftigen Emotionen umzugehen oder umgehen zu lernen. Aber wenn wir einmal auch das Vertrauen in uns und unsere Fähigkeit entfalten, dass wir das tun können, das ist wunderbar. Ne? Dann brauchen wir keine Angst mehr zu haben, was immer irgendwie die karmischen Resultate aus der Vergangenheit, die im jetzigen Moment auftauchen, uns besuchen. Manchmal durchaus überraschend. Ne? Das geht mir auch so, dass ich manchmal irgendwie Dinge erlebe, Gefühle erlebe, die schon sehr lange nicht mehr da waren und plötzlich, ich dachte, da wäre ich schon wieder drüber hinweg. Und plötzlich kommt irgendeine Aufwallung irgendeiner Art und dann einfach so, ja, okay, müßig damit zu streiten, sobald etwas in unserem Gesichtsfeld ist oder in unserem gefühlt wird, empfangen wird, wirklich müßig, sich dagegen zu wehren, sondern dann heißt es, wie ist mein Bezug, wie empfange ich das, wie gehe ich, oder anders ausgedrückt, wie gehe ich damit um jetzt, ne? Dass es nicht so eine, dass es nicht auch per Automatik läuft oder dass ich mich irgendwie in einer Haltung des Widerstands verkrampfe oder sogar vielleicht eben Spiritual Bypassing, ne? Versuche mich daran vorbeizumogeln und mir einzubilden, ach, ich hab keine negativen Gefühle mehr. Wenn ich mich hinsetze, bin ich mir so schön ruhig, geht es mir immer so gut, muss mich nur immer hinsetzen können. Aber wir können uns nicht immer hinsetzen, oder? Im täglichen Leben. Man kann sich auf der Arbeit nicht immer hinsetzen, oder? Wenn irgendjemand einem schräg kommt. Auch im Kloster kann man sich nicht immer hinsetzen. So, man ist unmittelbar gefordert, ne? Wir sind unmittelbar aufgefordert, in den verschiedensten Situationen unseres Alltags Stellung zu beziehen. Und ich denke, das ist der wirkliche Test, ne? Es ist relativ, ich sage bewusst relativ, relativ leicht, auf dem Sitzkissen auch solche Dinge zu lernen, den Umgang mit eben belastenden Zuständen und Emotionen. Und ich meine, dafür ist diese Situation da, dass wir das lernen. Aber dann eben der wirkliche Test kommt, wenn wir eben nicht die Kontrolle haben. Ne? Hier hat man ein gewisses Maß an Kontrolle. Wir haben unsere Methodik und wir sitzen, es ist schön still, niemand ärgert uns gerade. Und dann aber, ne, wenn wir aufstehen, und das kann, ich denke, das könnt ihr bestimmt auch nachvollziehen, durchaus auch in einem Schweigeretreat passieren, wo gar nichts gesagt wird, dass einen Dinge irritieren können, Aufwallungen kommen können. Ne? Dann ist sehr, sehr wichtig, ne, diesen Teil mit einzubeziehen. Das sage ich nicht nur, weil einfach die Umstände so sind, sondern weil es irgendwo auch, ne, sobald wir hier aus diesem Raum rausgehen, begegnet uns die Welt in all ihrer Buntheit. Natürlich auf eine Art gesagt, begegnet uns die Welt auch hier, während wir sitzen. Aber das ist dann unsere innere Welt, ne, unsere eigene innere Welt, der wir natürlich dann erstmal das Hauptaugenmerk geben. Aber immer auch in der weisen Voraussicht, dass es durchaus auch ist in Verbindung mit dem, was danach kommt. Ne. Wir sind nicht hier, um irgendwie unsere Zustände, unsere Emotionen, unsere negativen Emotionen und so weiter in aller Macht und aller Krampf unter Kontrolle zu bekommen, uns irgendwie in eine Situation hinein zu manipulieren, wo wir meinen, jetzt haben wir es gecheckt, jetzt haben wir alles unter Kontrolle. Meistens kommt das nicht gut. Meistens geht das ziemlich schief. Und Kontrolle ist wirklich nicht ein Wort, was ich empfehlen würde für den spirituellen Weg, weil jegliche Kontrolle meistens bestimmt ist von egoischen Erwartungen, egoischen Bestimmtheiten und dann nicht weit genug greift. Kurzfristig vielleicht ja, aber letztendlich wird uns das Leben dann wieder eine Lektion bescheren, wo wir dann einsehen müssen, aha, Kontrolle letztendlich, wir haben die Kontrolle letztendlich nicht. Worauf wir uns verlassen können, ist Weisheit und Achtsamkeit. Aber Weisheit und Achtsamkeit sind keine Kontrollinstanzen. Sondern man muss sich ja öffnen, ne? Man muss sich für den gegenwärtigen Moment öffnen, für das, was unmittelbar in unserem Bewusstsein entsteht. Und dann den richtigen Bezug finden, einen weisen Bezug, einen vorsichtigen, behutsamen Bezug. Man muss sich bewusst sein, die Qualität der Aufmerksamkeit, die wir uns geben, ist da irgendeine Angespanntheit, eine Verkrampfung, gibt es eben noch sehr viel Kontrollenergie in uns, ne? Manchmal, wir tragen es, manche Menschen tragen es auch regelrecht im Körper. Man kann es ihnen ansehen, wie sehr sie sich selbst und wahrscheinlich auch die Umwelt versuchen zu kontrollieren. Es ist sehr viel besser, wenn man so ein bisschen die Luft rauslassen kann. Und nicht mehr unter diesem Kontrollimpetus funktionieren muss. Es ist so eine Erleichterung. Das Leben wird so viel angenehmer. Es wird nicht unbedingt alles Erdbeeren mit Sahne gleich, aber es ist sehr viel leichter, aus einer entspannten Grundhaltung heraus, wo man sich nicht suggeriert, ich kriege das schon irgendwie unter Kontrolle und gebacken, ich muss nur die richtige Technik, die richtige Methodik, den richtigen Gedanken haben, und dann habe ich es verstanden. Nee, besser ist es, sich wirklich vorbehaltlos, ohne vorgefasste Bedingungen zu stellen, ne? An sich selbst und seiner Umgebung. Einfach diese gelassene Offenheit zu haben, den Eindrücken, die unserem Geist, sowohl in Form von Gedanken als auch in Form von Gefühlen oder vielleicht schon weiter fortgeschrittenen Emotionen auftauchen, denen die rechte Aufmerksamkeit zu geben. Und dann lernen wir, ne? Wir lernen aus unseren Fehlern, wir lernen auch daraus, dass wir immer wieder Momente später oder vielleicht Minuten später, vielleicht manchmal eine Stunde später, dann denken, ah, da hätte ich wirklich achtsam sein können oder müssen oder sollen. Vorsichtig mit dem Sollen und dem Müssen. Das ist nur unnötiger zusätzlicher Druck. Aber ich denke, es ist besser, eine Sekunde später, eine Minute später, sich darauf hinzuweisen, aha, da ist mir die Achtsamkeit abhandengekommen. Hätte nicht sein sollen eigentlich, aber es ist einfach passiert. Ne? Und aus den Fehlern dann so zu lernen, dass es eben nicht in eine Verurteilung führt oder eine Bewertung unserer selbst aufgrund dessen, ne? Dass wir mal wieder einen Moment nicht achtsam waren oder zwei oder drei, sondern dass es einfach nur zur Erinnerung ist, okay, es war ein Fehler, fangen wir wieder neu an. Ich habe vor kurzem gehört von jemandem, der sich in japanischer Kultur ganz gut auskennt, dass Japaner sich oft gegenseitig fragen, na, heute schon einen schönen Fehler gemacht, einen guten Fehler gemacht? Und, wie war's? Also so, der Hintergedanke dafür ist dabei natürlich, nicht, dass man mehr Fehler machen sollte, machen noch mehr Fehler, sondern hast du was daraus gelernt, ne? Aus deinem kleinen Fehltritt, aus deinem Fettnäpfchen? Ne? Denn Fehler oder irgendwelche kleinen Sidetracks oder Übertretungen oder was auch immer, sind ja immer auch eine Möglichkeit. Ne? Soweit wir es bemerken, uns bewusst sind, was wir da getan haben, auch im Retrospekt, sind eine Möglichkeit zu lernen, uns auf aufmerksam zu machen. Ja, meine Absicht ist, war das nicht, aber es ist halt passiert, müßig mich zu bewerten auf irgendeine Art und Weise. Einsicht geschieht und Achtsamkeit geschieht immer wieder neu im Hier und Jetzt. Sich immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Jetzt können wir verstehen, jetzt können wir bewusst sein oder wir können das Bewusstsein, unser Bewusstsein entfalten und entwickeln, sodass also diese Qualität von Sati, von Präsenz mehr und mehr quasi zu unserer zweiten Natur wird. Vielleicht irgendwann zu unserer ersten Natur, das wäre wirklich wünschenswert. Aber das ist dann vielleicht dann wieder auch gleich eine Messlatte, die sehr hoch anmutet. Brauchen wir nicht unbedingt jetzt mit hineinzunehmen, sondern einfach nur sich daran zu erinnern, ne, dass wir diese Fähigkeit haben. Und das Wort Sati, interessanterweise, einige von euch wissen das schon, das bestimmt schon zigmal gehört von mir, kommt von dem Wort Sarati, sich zu erinnern, ursprünglich. Und ursprünglich ist es also dieser unmittelbare Impuls, sich wieder zu erinnern oder sich, wir würden vielleicht umgangssprachlich sagen, sich wieder zu vergegenwärtigen. Ah ja, war ich mal wieder, ne? Auf einer kleinen Seitenspur, bin ich mal wieder irgendwelchen Träumereien oder irgendwelchen gefühlsmäßigen Abdriften auf den Leim gegangen. Aber dies ist meine Absicht, ne? Den Dingen, den Eindrücken des Lebens, ohne Ausnahme, wie sie denn kommen mögen, eben mit dieser besonderen Form zu begegnen. Eben, jetzt bin ich, ne, das ist eben die bei der Achtsamkeit gelandet, nach den vier grundlegenden Gedanken, die also den Geist zur Spiritualität, zum Dhamma führen. Aber ich denke, das hängt natürlich zusammen. Wenn wir also uns vor Augen führen, unsere kostbare Menschengeburt, Tod und Vergänglichkeit, Karma und Vipaka, also unser Wirken, unser Gestalten und die Ergebnisse und dem Samsara, den großen Zusammenhang, den Daseinskreislauf der vielen Geburten und Tode, die wir durchlaufen haben, dann kommt man zwangsläufig dahin, ne, dass man sich fragt, ja, welche Möglichkeiten habe ich, ne, diese dieses Leben, das mir jetzt zur Verfügung steht, innerhalb dieser Bedingtheit nach bestem Ermessen, besten Bemühen zu benutzen. Und da ist als Sati, also Achtsamkeit, eine sehr, sehr wichtige Funktion. Ich würde sogar sagen, grundlegende Funktion für uns.